Agri-Dispatch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Serafin von Rohn.
Ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Sind wir wieder zurück aus unserer Mini-Sommerpause?
Wir haben eine Folge Pause gemacht, haben eine andere Folge gebracht, nämlich die FFE-Spezialfolge. Wir hoffen, sie hat gefallen. Vielleicht bringen wir auch nochmal dann bei der nächsten Sommerpause, bei der nächsten Winterpause eine ähnliche Folge. Aber jetzt geht's weiter mit dem Nachrichtenüberblick und da ist einiges zusammengekommen.
Absolut. Nicht nur, weil wir im Prinzip jetzt 4 Wochen Nachrichten zusammenfassen müssen, sondern weil es wirklich rund gegangen ist. Ich habe im Urlaub natürlich schon die Nachrichten verfolgt und dafür musste ich noch nicht mal speziell die energiewirtschaftlichen Nachrichten lesen, sondern ja, man hatte das Gefühl, die gesamte Nation wird zum Merit-Order-Experten hoch und runter auf Spiegel Süddeutsche. Das heißt, hier wirklich im absoluten Fokus, was passiert gerade auf den Energiemärkten. Und warum ist das so? Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Preise völlig durchgedreht sind. Was heißt das konkret? Bei unserem letzten Nachrichten-Redispatch war der absolute Spitzenwert erreicht auf den Großhandelsmärkten und das hat dann natürlich noch mal ein paar Tage gebraucht, bis das in der Breite angekommen ist, diskutiert wurde und auch vor allen Dingen die Konsequenzen daraus dann eigentlich deutlich geworden sind. Um es direkt zu benennen, vor 4 Wochen ist der Strompreis im Terminmarkt, also für Lieferungen im nächsten Jahr, für das Jahr 2023, auf 1.000 Euro pro Megawattstunde gesprungen.
Und das ist ein Euro pro Kilowattstunde? Also wirklich so eine Euro-Münze, die man hinlegt und dann kriegt man eine Kilowattstunde?
Genau, also das ist viel. Das ist sehr viel. Vor allen Dingen erkennt man das daran, wenn man sich wieder nochmal in Erinnerung ruft, wie war denn das Preisniveau die letzten Jahre? Auch dort gab es natürlich Schwankungen, aber natürlich in viel geringem Ausmaß. Und wenn man sich den Mittelwert über die letzten 3 Jahre, also 19, 20 und 21 anschaut, lagen wir bei 59 Euro. Also nochmal, wir hatten dort einen Wert von 1.000 Euro pro Megawattstunde und die letzten Jahre waren wir bei 59 Euro pro Megawattstunde. Jetzt, Stand heute, sind wir knapp über 500, also wieder Entspannung, aber auch fast noch 10-mal so viel, wie, ich sag mal, normal ist. Und wo kommt das her? Größtenteils aus dem Gasmarkt. Hier haben wir nämlich genauso Rekordpreise hoch und runter diskutiert, hier in Redispatch natürlich durch den Ukraine-Krieg induziert. Und hier ist es so, dass wir vor 4 Wochen bei 300 Euro pro Megawattstunde waren und jetzt wieder zurückgegangen sind auf 200 Euro pro Megawattstunde. Und auch hier nochmal zum Vergleich, die letzten 3 Jahre lagen wir bei 26 Euro pro Megawattstunde. Vielleicht noch abschließend CO2-Preis, den haben wir ja auch immer genannt. Da ist es so, dass wir hier tatsächlich wieder ein bisschen zurückgehen, also von den eher stabilen 90 Euro pro Tonne, Achtung, andere Einheit, so im ersten Dreivierteljahr fast, die recht stabil, kleine Schwankungen, gehen wir jetzt zurück in den letzten 4 Wochen so auf 70 Euro pro Tonne. Historisch gesehen immer noch ein hoher Wert, da hatten wir einen Mittelwert von 35 Euro pro Tonne die letzten 3 Jahre. Hier nochmal der Hinweis darauf, dass wir hier auch immer eine schöne Grafik aufbereiten, wie sich das Ganze seit Anfang des Jahres entwickelt hat. Hier in den Shownotes nochmal verlinkt auf der FFE-Seite von den Kollegen aufbereitet. Noch eine weitere Ergänzung, ich habe es ja gerade schon angedeutet, hängt ja stark zusammen, dass die Gaspreise zum Teil eben die Strompreise bestimmen, wenn sie eben das preissetzende Kraftwerk sind. Ich glaube, inzwischen bei jedem schon angekommen, hoch und runter diskutiert. Ich bin gespannt, was ich den Studierenden nächstes Semester dann noch beibringe oder mit welchen Vorschlägen sie kommen, wie man das Marktdesign anpassen sollte. Und dazu haben wir hier auch mal die Daten ausgewertet und einfach mal gezeigt, wie die Merit-Order aktuell in Deutschland aussieht im Vergleich der letzten Jahre, wenn man den bestehenden Kraftwerkspark und die aktuellen Brennstoffpreise zugrunde legt. Es ist schon sehr beeindruckend. Auch hier der Link in den Shownotes, kann man sich gerne mal die aktuelle Merit-Order in Deutschland anschauen.
Zu den in der Diskussion herumschwirrenden Vorschlägen kommen wir gleich, vor allem auch, was jetzt auf Bundesebene und EU-Ebene diskutiert wird. Zunächst noch ein Hinweis, die Preise schlagen jetzt wirklich durch und haben auch die ersten Konsequenzen bei den Endverbrauchern, bei der Industrie. Vorneweg die Stahlindustrie, die ja wirklich sehr energieintensiv ist. Da hat ArcelorMittal angekündigt, 2 Produktionsanlagen in Deutschland abzustellen ab September. Sie sind jetzt schon in Kurzarbeit und die Kurzarbeit wird jetzt nun ausgeweitet. Die beiden Anlagen befinden sich in Hamburg und Bremen und die Anlagen sind auf unbestimmte Zeit heruntergefahren.
Vielleicht noch kurze Ergänzung. Es gibt ja Primär- und Sekundärstahl. Hier der stromintensive Bereich, den du gerade genannt hast, ist natürlich der Sekundärstahl, wenn man sozusagen aus Altschrott mit Strom dann wieder Stahl herstellt. Primärstahl wird ja aktuell in erster Linie mit Kohle hergestellt. Auch dort will man natürlich von weg, haben wir auch später noch eine Meldung zu. Grundsätzlich hört man wirklich immer mehr Meldungen, wie Unternehmen mit diesen hohen Energiepreisen zu kämpfen haben, haben wir ja auch schon häufig thematisiert. Häufig sehen die Unternehmen ja noch die alten Preise aus ihren Bestandsverträgen, müssen jetzt neue Verträge abschließen und je nachdem, wann sie das machen, müssen sie dann tatsächlich diese hohen Preise, die wir gerade genannt haben, jetzt bezahlen und das tut dann teilweise weh. Man muss dann diese höheren Kosten natürlich auch im Markt weitergeben können. Das klappt nicht überall. Der sinnvollste Weg aktuell, dem zu entgegnen, ist natürlich Energie zu sparen. Dann hat man dafür auch keine Kosten. Wir kennen das ja aus der Energieeffizienzberatung in der Industrie. Häufig sind das natürlich größere Projekte. Man muss auch entsprechend was investieren. Das dauert länger. Man muss jetzt aber sofort reagieren. Und da gibt es jetzt ein paar Tipps, wie man mit möglichst wenig Aufwand und möglichst geringen Investitionen, hier wurden nur Maßnahmen betrachtet, die weniger Investitionen als 1.000 Euro benötigen, kurzfristig Energie eingespart werden kann. Und wo? Und zwar zusammengestellt bei der Dena, und zwar bei der Dena als Geschäftsstelle der Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke ist ja eine Initiative. Wir machen ja auch entsprechende Energieeffizienznetzwerke, Unternehmen dabei zu unterstützen, hier effizienter zu werden. Und hier gibt es 40 Maßnahmen, wie relativ schnell einfach Energie gespart werden kann. Sind natürlich auch einfache Maßnahmen, die bekannt sind, aber viele haben sich ja vielleicht auch noch nicht drum gekümmert, wollen sich informieren. Hier die Liste auch in den Shownotes zu finden.
Wir machen weiter mit den großen Themen der letzten 4 Wochen, nämlich wir beginnen mit dem Entlastungspaket. Das ist relativ frisch und wir haben gesagt, wir schauen uns jetzt nur die Maßnahmen an, die wirklich die Energiewirtschaft betreffen oder die Energiemärkte. Angefangen mit den Entlastungen bei den Strompreisen für den Endverbraucher, für die Haushalte. Da soll es eine Basisversorgung zu billigeren Preisen geben. Also jeder Haushalt hat dann eine gewisse Menge, die er günstig bekommt. Und wenn man diesen Schwellenwert überschreitet, dann muss man den Strom zu Marktpreisen beziehen. Zusätzlich sollen die Netzentgelte gedämpft werden. Also es ist absehbar, dass die Netzentgelte steigen werden, weil die Redispatch-Maßnahmen teurer werden, auch aufgrund der höheren Marktpreise. Hier, diese Netzentgelte sollen dann bezuschusst werden über einen Topf, der durch die Abschöpfung der Zufallsgewinne gefüllt werden soll. Und das ist die zweite Maßnahme. Zufallsgewinne ist ein neuer Begriff, der hier eingeführt worden ist. Der bezieht sich auf die Gewinne, die Stromproduzenten übermäßig einfahren, wenn sie beispielsweise mit erneuerbarer Kohle oder Atomenergie Strom produzieren. Da wird es dann eine Erlösübergrenze geben, die auf Bundesebene noch nicht beziffert wurde, aber es wird dann irgendwo um die 200, 180 Euro pro Megawattstunde eine Grenze geben, bis zu der man dann pro Megawattstunde dem Stromproduzenten den Gewinn zusteht und alles, was darüber ist, wird abgeschöpft vom Staat, kommt in einen Topf und aus diesem Topf müsste man diese Entgelte dann reduzieren und die Basisversorgung für die Haushalte dann sicherstellen zu diesen niedrigen Preisen. Die dritte Maßnahme ist das Verschieben der Erhöhung des deutschen CO2-Preises. Es war vorgesehen, dass am 1. Januar 2023 der CO2-Preis um 5 Euro steigt. Das verschiebt man jetzt auf den 1. Januar 2024 und alle weiteren Erhöhungen werden dementsprechend auch nach hinten geschoben. Dann werden auch die Maßnahmen zur Entlastung der energieintensiven Unternehmen weitergeführt. Ein Beispiel ist ja der Spitzenausgleich für energieintensive Unternehmen. Das wird um ein weiteres Jahr verlängert. Bei den Preisen für Gas gab es keine Lösung oder keine Maßnahmen. Da hat man sich darauf geeinigt, jetzt eine Expertenkommission einzusetzen. Und die soll in nächster Zeit hierfür aber auch deutliche Entlastungen bzw. Maßnahmen für Entlastungen vorlegen. Dann hat die Bundesregierung noch auf weitere Maßnahmen hingewiesen, die sie schon beschlossen hatte. Wir hatten es auch schon erzählt, die Mehrwertsteuersenkung auf Gas von 19% auf 7% oder auch die Abschaffung der EEG-Umlage beim Strom.
Ja, einige Maßnahmen, genau, sicherlich auch notwendig. Vielleicht ein paar ergänzende Kommentare dazu. Wir versuchen uns ja immer hier mit der Wertung zurückzuhalten. Aber hier Stichwort EEG-Umlageabschaffung, also die wäre natürlich aktuell auch nahe Null gewesen, beziehungsweise negativ. Wir haben aktuellen Stand auf dem EEG-Konto von 17,1 Milliarden Euro. Also da liegt ordentlich Geld. Das heißt, das könnte natürlich auch genutzt werden, eben irgendwie ausgeschüttet zu werden. Das heißt, hier ist die Entlastung wohl nicht so hoch durch die Abschaffung der EEG-Umlage.
Das ist gestiegen jetzt auch die letzten Monate, ne?
Richtig, richtig. Genau, das ist ja immer die Differenz zwischen Marktwert und der Einspeisevergütung, wenn die nicht in der Direktvermarktung sind. Und das ist natürlich aufgrund des aktuellen Marktwerts so, dass hier ordentlich Geld aufs EEG-Konto fließt. Anderer Punkt natürlich, wie sind genau Übergewinne definiert? Qualitativ klar, glaube ich, wurde auch schon hoch und runter diskutiert. Wenn es dann aber quantitativ wird und man Grenzen setzen muss, wer hat einen Übergewinn erzielt, wird es natürlich kompliziert. Und vielleicht noch eine Ergänzung hinsichtlich der genauen Umsetzung, wenn man hier diese Preisgrenze setzt. Es ist natürlich nicht so ganz klar, wer wann wie zu welchem Preis dann letztendlich verkauft hat. Wir haben ja hier auch immer die Unterscheidung zwischen Terminmarkt und Spotmarkt. Und da muss man natürlich sagen, dass viel von dem, was jetzt verkauft wird oder sagen wir besser gesagt verbraucht wird, da muss man nämlich immer dann unterscheiden, vielleicht schon vor 1, 2, 3 Jahren verkauft wurde, als die Kunden dann sozusagen akquiriert wurden, intensive Unternehmen kaufen natürlich auch langfristig ein. Das waren dann vielleicht ganz andere Preise als das, was man jetzt sehen würde. Das heißt, ein Wasserkraftwerk von einer, was weiß ich, Verbund AG aus Österreich verkauft ja nicht zwingend jetzt zu den aktuellen Preisen, die man jetzt im Spotmarkt sieht, sondern wurde teilweise schon kontrahiert. Also das wird in der Umsetzung bestimmt beliebig kompliziert, das irgendwie ja gerecht zu gestalten.
Und dieser Strom, der jetzt ja vielleicht auch verkauft wird, ist nicht gar nicht gelabelt. Man weiß ja gar nicht, ob das jetzt einer aus dem Gas oder aus dem erneuerbaren Bereich kommt.
Ja, es kommt noch hinzu, dass wenn man an der Börse kauft, ist es ja anonymisiert im Prinzip. Das wird alles wie in einen großen See geschüttet und dann wird eben so der Match gemacht zwischen Angebot und Nachfrage und dann bekommt man was. Aber welcher Strom das genau ist, weiß man natürlich als Käufer nicht. Der Verkäufer natürlich an dem Tag, also wenn ich jetzt natürlich als Wasserkraftwerk oder so am Spotmarkt wirklich was verkaufen, das wäre eine Möglichkeit, das rauszuarbeiten, aber das ist eben eigentlich immer nur ein kleiner Anteil, was dann tatsächlich im Spotmarkt passiert. Gut, vielleicht noch kleine Ergänzung hinsichtlich, was machen die Nachbarn? Österreich hat zumindest, was die Stromkosten angeht, ein ähnliches Programm angekündigt, Volumen ungefähr 4 Milliarden Euro, auch der Ansatz hier in so einem Grundverbrauch günstig bereitzustellen. Da muss man sagen, was da verkündet wurde, wirklich sehr günstig. Hier sind wir bei 10 Cent pro kWh für die Haushalte. Also die ersten 2900 kWh von einem 3-Personen-Haushalt bekommen sozusagen den Strom so günstig. Darüber hinaus zum Marktpreis, wobei dann aber nochmal gesagt wurde, maximal bis 40 Cent pro kWh wird dann also noch entlastet. Wenn es darüber hinausgeht, dann muss man auch nochmal entsprechend mehr zahlen. Also 40 Cent pro kWh wären 400 Euro pro Megawattstunde Stromgroßhandelspreis. Wir haben ja aktuell 500 Euro. Da würde das so zum Beispiel greifen, dass man dann doch nochmal ein bisschen mehr zahlen muss. Aber es ist eine erhebliche Entlastung im Vergleich zu dem, was wir gerade in den Stromgroßhandelsmärkten sehen. Ja, und es ist auch noch angekündigt, allerdings eben noch nicht formuliert, wie genau vielleicht auch diese hohen Strompreise vermindert werden sollen, also sprich durch Markteingriffe. Das führt natürlich aktuell zu starken Diskussionen, inwiefern denn jetzt dieses Merit-Order-Prinzip, dass das letzte Kraftwerk, was gerade noch gebraucht wird, wirklich den Preis für alle setzt. Dieses Thema Übergewinne, was du gerade thematisiert hast, wird in Frage gestellt und da könnte noch was kommen. Also es ist sozusagen eine Ankündigung vom Wirtschaftsministerium, dass dort eventuell Eingriffe passieren werden.
Ja, richtig. Und die Kommunikation zwischen, oder es sind zumindest gewisse Parallelen zwischen der Kommunikation des Bundeswirtschaftsministeriums und der EU-Kommission feststellbar, gerade auch bei dieser langfristigen Reformierung des Strommarktes. Da kommen immer wieder Signale, dass das angestrebt wird. Kurzfristig sind die Maßnahmen auch ähnlich. Da hat die Europäische Kommission gestern an die Notfallmaßnahmen vorgestellt. Sie haben im Wesentlichen zwei Empfehlungen gegeben. Zum einen Sondermaßnahmen zur Verringerung der Stromnachfrage. Die sollen sogar verpflichtend sein, dass jeder Staat bei ausgewählten Spitzenpreiszeiten um mindestens 5% den Stromverbrauch reduzieren soll. Und wie das genau passieren soll, das ist noch nicht ganz klar, aber es soll durch Prognosen dann bei den 10% der Stunden mit der höchsten oder mit den höchst erwarteten Preisen sollen dann um 5% die Stromnachfrage reduziert werden. Insgesamt soll die Stromnachfrage bis zum 31. März pro Staat auch um 10% gesenkt werden. Also hier dieser Suffizienzgedanke, dass man einfach weniger Strom verbraucht, aber auch der Gedanke der Überschusserlöse. Sie sagen sogar konkrete Zahlen. Sie legen die Erlösobergrenze bei den erneuerbaren Energien, bei der Kernenergie, bei der Braunkohle bei 180 Euro pro Megawattstunde fest. Darüber sollen die Staaten das Geld abschöpfen. Und sie erlegen noch eine zweite Maßnahme in dem Bereich vor. Sie fordern einen Solidaritätsbeitrag bei den Überschussgewinnen im Raffineriebereich, also bei Tätigkeiten rund ums Erdöl, Erdgas, Kohle im Umwandlungssektor. Hier sollen Gewinne, die 20% über den durchschnittlichen Gewinnen der letzten vergangenen 3 Jahre liegen, sollen ebenfalls abgeschöpft werden. Also Abschöpfungen am Strommarkt und auch im Umwandlungssektor. Das Geld, das hier abgeschöpft wird, soll dann entlastend den Endkunden entgegengebracht werden. Das liegt dann aber in dem Gestaltungsspielraum der einzelnen Staaten.
Ja, ist naheliegend, dass man hier was machen muss, entlastet. Die Refinanzierung durch die anderen Maßnahmen wird sicherlich in der Umsetzung relativ kompliziert. Also das, was du gerade genannt hast, auch aus den anderen Sektoren wie Erdöl, Erdgas, Kohle, Raffineriebereich, wie man da genau dann die Gewinne ermittelt, die dann da zugrunde gelegt werden, um dann die Übergewinne wiederum zu bestimmen. Dass es dramatisch ist, sieht man auch, dass der Ruf von den Stadtwerken nach einem Rettungsschirm immer lauter wird und auch, glaube ich, inzwischen Gehör findet im BMWK, wenn man da so die Stimmen hört, weil auch hier will man einen sogenannten Kaskadeneffekt vermeiden, dass Stadtwerke plötzlich zahlungsunfähig werden. Also die haben teilweise auch Liquiditätsprobleme einfach, weil sie plötzlich kurzfristig zu gigantischen Summen plötzlich nachbeschaffen müssen, deutlich höher. Wir haben ja die Preise genannt als in der Vergangenheit und natürlich im kommunalen Bereich, das sind ja kommunale Eigentümer mit dem Quersubventionierung, ÖPNV und so, hätte man dort die Sorge, dass wenn dort irgendwie entsprechende Unternehmen zahlungsunfähig werden, wirklich dieser Kaskadeneffekt auf andere Bereiche dann einsetzt. Und deswegen wird hier ein Rettungsschirm letztendlich diskutiert. Wodurch wurde das Ganze jetzt nochmal befeuert? Warum reden wir jetzt hier so intensiv über diese Maßnahmen? Also den Krieg gibt es ja jetzt leider schon etwas länger, seit Februar diesen Jahres. Das ist natürlich so, dass insbesondere die Meldungen dass Gazprom gar kein Gas mehr durch Nord Stream 1 liefert und somit quasi auch fast kein Gas mehr in die EU. Ungarn ist da, sag ich mal, eine der wenigen Ausnahmen, die noch wirklich nennenswert Gas beziehen. Aber im großen Ganzen, wenn man sich die Mengen anschaut, kommt halt fast nichts mehr aus Russland an. Und genau, diese Ankündigung passierte am 31.08. Ende August. Interessant ist, dass die Preisspitze, die ich vorher genannt habe, ja schon ein paar Tage vorher waren. Also diese Ankündigung, es kommt gar nichts mehr, hat gar keine Unruhe mehr in den Markt gebracht. Im Gegenteil, wir sind ja jetzt wieder deutlich zurückgegangen, was die Preise angeht, ungefähr von 300 auf 200 Euro pro Megawattstunde im Terminmarkt. Man sieht, dass die gut gefüllten Speicherstände wahrscheinlich eine Wirkung entfalten und sich eigentlich der Markt auch schon darauf eingestellt hat, in gewisser Weise, dass wir uns hier nicht auf das russische Erdgas im Winter verlassen können.
Wir legen noch eine Maßnahme hinterher, nämlich wie Gas eingespart werden kann. Da hat das Bundeskabinett angekündigt, das BImSchG zu reformieren, also das Bundesemissionsschutzgesetz. Ziel dabei ist, dass Gaskraftwerke und Industrieanlagen, die eben mit Gas laufen, auch kurzfristig mit anderen Energieträgern befeuert werden könnten, beispielsweise Öl. Manche Industrieanlagen können das schon, andere benötigen hier noch eine Genehmigung. Sie könnten es technisch, aber brauchen noch, genau laut diesem Gesetz, müssen sie dann ein bestimmtes Verfahren durchlaufen. Und um das zu beschleunigen, hat jetzt das Kabinett diese Reform angestoßen. Dabei sollen dann Fristen gekürzt werden, die Anlagen sollen auch vorläufig schon mit Öl betrieben werden können und im Nachhinein dann erst die Genehmigung kommen. Genau, aber diese Maßnahme ist auf 2 Jahre begrenzt, danach ist dann wieder alles beim Alten.
Genau, mittellangfristig wollen wir ja ohnehin weg vom Gas, allerdings nicht zu Öl, sondern zu Wasserstoff, und da ist die Bundesregierung auch aktiv. Habeck und Scholz waren ja in Kanada und haben dort ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Ist wahrscheinlich ein bisschen untergegangen. Die meisten können sich nur daran erinnern, dass im Flieger keine Masken getragen wurden. Aber dort wurde auch ein entsprechendes Abkommen abgeschlossen, und zwar die Canada-German Hydrogen Alliance. Und hier ist das Ziel, eben grünen Wasserstoff aus Kanada nach Deutschland zu holen. Und hier wird dann auf deutscher Seite sozusagen der Import oder importwillige Akteure unterstützt und auf kanadischer Seite im Export unterstützt, und gemeinsam sollen Projekte finanziert werden. Erste Exporte soll es dann tatsächlich schon ab 2025 nach Deutschland geben.
Ein wichtiges Instrument sind die Differenzverträge, die bei eben dieser Etablierung dieser Lieferketten helfen kann. Und im Bereich des Wasserstoffs ist die Stiftung H2 Global oder H2 Global ein sehr zentraler Player. Sie haben jetzt ein Papier veröffentlicht, in dem sie den aktuellen Stand ihrer Arbeit, wie weit sie sind, wann die ersten Auktionen und wann die ersten Wasserstofflieferungen zu erwarten sind, erklärt werden. Nochmal zur Erinnerung, wir hatten es ja schon mal, die Stiftung wurde mit 700 Millionen Euro ausgestattet und hat einen Mechanismus, der sich doppeltes Bieterverfahren nennt. Da wird auf der einen Seite werden Mengen ausgeschrieben an Produzenten, und die günstigsten Produzenten bekommen dann einen Zuschlag, bekommen dann einen Vertrag über 10 Jahre und eben einen zugesicherten Preis für den Wasserstoff, mit dem sie rechnen können. Auf der anderen Seite, auf der Verbraucherseite, auf der Nachfrageseite, gibt es dann eine zweite Auktion, wo diejenigen den Zuschlag bekommen, die eben am meisten bieten. So funktioniert auch der Markt. Nur hier ist das Problem, dass zwischen diesen beiden Preisen dann eine Differenz liegt, die dann durch die Stiftung gedeckt wird. Diese Auktionen sollen jetzt schon im Spätsommer stattfinden, aber zunächst erst auf der Produzentenseite. Also es werden erst die Produktionsanlagen berücksichtigt, dass die Erzeugungsseite berücksichtigt, da werden die Verträge geschlossen, und dann Ende 2024, 2025, wenn die Lieferungen dann stattfinden können, werden die ersten Bieterrunde auf der Abnahmeseite stattfinden. Es wird nicht Wasserstoff geliefert, zumindest nicht in den ersten Bieterrunden, sondern zunächst Wasserstoffderivate, also Ammoniak, Methanol oder Sustainable Aviation Fuels, SAF abgekürzt, weil das technisch besser umsetzbar ist, vor allem auf den Transportrouten in der Transportinfrastruktur.
Ja, 2024, 2025, Kanada auch mit 2025. Uniper hat auch eine Ankündigung gemacht, und zwar planen die jetzt ein Ammoniak-Terminal in den Niederlanden in Vlissingen. Ich glaube, so spricht man es aus, ich weiß es nicht genau. Und eben hier wird ein Ammoniak-Terminal gebaut, und zwar besitzt dort Vestas einen Speicher, einen Ammoniakspeicher über 60.000 Kubikmeter, und der soll dann entsprechend genutzt werden, und das Ammoniak soll dort eben auf die Binnenseefahrtschiffe oder Eisenbahnkesselwagen umgeladen werden. Also hier sollte sozusagen so erstmal der Transport stattfinden. Auf der anderen Seite soll das Ganze auch an das niederländische Wasserstoff-Pipeline-Netz angeschlossen werden. Also hier kommt die Wirtschaft wirklich mit konkreten Plänen für die nächsten, ja, kann man sagen, 3 Jahre. Es müsste einiges passieren. Wurde auch nochmal bestätigt auf der Anwenderseite durch ThyssenKrupp. Wir hatten das hier schon mal in Redispatch, die eine entsprechende Direktreduktionsanlage eben die Primärstahl, die man bis jetzt mit Kohle herstellt, direkt mit Wasserstoff herzustellen, plant. Das ist ein Riesenprojekt, soll 2 Milliarden Euro investiert werden. Vorstand hat das jetzt beschlossen, Aufsichtsrat hat dementsprechend zugestimmt. Es gibt noch einen kleinen Vorbehalt unter dem Vorbehalt der öffentlichen Förderung, aber die sollte es in dem Bereich geben. Und hier sollen dann wirklich 2,5 Millionen Tonnen direkt reduzierter Stahl hergestellt werden, also grüner Stahl, der auch aus der Wirtschaft zunehmend dann nachgefragt wird, um hier den CO2-Fußabdruck von bestimmten Produkten, wie zum Beispiel Autos, zu reduzieren. Ist auf jeden Fall auch nochmal größer als ursprünglich geplant, als wir damals die Meldung verkündet hatten. Und ja, hier soll dann einfach für eine Wettbewerbsposition in den entstehenden Märkten für grünen Stahl angestrebt werden. So lautet die Pressemeldung, ist natürlich klar. Und die Auftragsvergabe ist für diesen Herbst geplant und Produktionsstart eben 2026.
Ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Sache ist, was ist grüner Wasserstoff? Da hatten wir ja auch schon unser Nachgehakt mit Burkhard Hoffmann. Gerne da nochmal reinhören. Es gibt einen DA, einen Delegated Act der Europäischen Kommission, der genau das festlegt. Also wie muss mein Strom beschaffen sein, damit der grüne Wasserstoff, den ich dann aus diesem Strom produziere, dann wirklich als grün gilt. Auf diesen DA, auf diesen Delegated Act bezieht sich auch Edge2Global. Jetzt kam gestern die Nachricht aus dem EU-Parlament, dass in der RED 3, das ist die Novellierung der RED 2, die gerade gilt und mit diesem DA zusammenhängt, dass das Europäische Parlament diesen DA dann nochmal aushöhlen möchte. Sie beziehen sich hier auf die Zusätzlichkeit, die gelockert werden soll, und ich verstehe das so, wenn diese Stellung des Parlaments oder die Position des Parlaments jetzt im anschließenden Trilog Erfolg hat, dann wird man hier auch nochmal den DA überdenken müssen, oder der wird dann quasi obsolet. Also RED 2, die Novellierung dieser Richtlinie, sticht dann einfach das, was jetzt gerade gilt. Aber das ist keine endgültige Entscheidung, das ist zunächst mal die Position des Europaparlaments. Wir wissen, dass auf EU-Ebene immer die Legislative im Zusammenspiel mit dem Ministerrat passiert. Und jetzt sind beide Positionen, glaube ich, gesetzt. Man geht in den Trilog, diskutiert dann zusammen mit der Kommission, im Ministerrat und im Parlament dann weiter und versucht hier auf einen Kompromiss zu kommen. Das hat alles stattgefunden in einer Abstimmung, bei der es eben um diese RED 3 ginge. Die größeren Ziele sind auch rechtsanspruchsvoll. Die werden straffer gesetzt. Erneuerbare Energien, im Endenergieverbrauch der EU im Jahr 2030 sollen 45% betragen. Eine zweite Richtlinie, über die abgestimmt worden ist, ist die Energieeffizienzlinie. Auch hier straffere Ziele. Der Endenergieverbrauch im Jahr 2030 soll gegenüber 2007 40% weniger betragen. Also es wurden zwei große Richtlinien, die wirklich von großer Bedeutung sind, gestern diskutiert und darüber abgestimmt. Mit diesem kleinen Aufreger oder mit dieser kleinen Verwunderung über diesen DA, der wirklich auch sehr große Konsequenzen für die Wasserstoffwirtschaft hat.
Ja, wenn wir auf die großen Nachrichten der letzten 4 Wochen schauen, hat natürlich eine für besonders viel Aufruhr gesorgt. Und das war die Verkündung der Ergebnisse des sogenannten Stresstests. Da gab es eine entsprechende Bundespressekonferenz dazu. Wer hat den Stresstest gemacht? Nicht das BMWK selbst, sondern die 4 Übertragungsnetzbetreiber. Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Also das ist ganz klar, die sind für die Versorgungssicherheit im Strombereich zuständig. Das heißt, die rechnen immer fleißig durch. Kommen wir durch den nächsten Winter, nicht erst seit diesem Jahr, sondern das wird immer gemacht. Und es werden im gegebenenfalls auch Reserven dann kontrahiert, um hier kritische Situationen zu vermeiden. Hier war es aber so, dass sozusagen nach dem ersten Stresstest im Frühjahr jetzt nochmal ein Stresstest von Mitte Juli bis Anfang September durchgeführt wurde und dann geschaut wurde, was könnte denn wirklich Krasses passieren, wenn alles zusammenkommt, und zwar insbesondere im Zusammenspiel der europäischen Nachbarn. Und vielleicht das Ergebnis vorab, also weiterhin ist ein stundenweiser Ausfall sehr unwahrscheinlich, kann aber eben nicht ausgeschlossen werden. Und das könnte eben passieren, wenn ein Großteil der französischen Kraftwerke, also Kernkraftwerke, bis zum Winter nicht zurück ans Netz kommt. Haben wir ja schon häufig darüber gesprochen, dass dort viele momentan vom Netz sind, weil sie entsprechend in der Revision sind. Und auch in Deutschland gibt es ja die sogenannte Reserve, über die wir schon gesprochen haben. Könnte ja auch sein, dass von der Reserve, die jetzt geplant ist, wieder ans Netz zu bringen, in den Markt zu bringen, dass da irgendwie Schwierigkeiten sind. Also wenn da nur ein Teil zurückkommt, was wäre dann? Dann Thema Niedrigwasser. Wir hatten ja einen sehr, sehr trockenen Sommer und haben hier entsprechend wenig Wasserkraft oder weniger Wasserkraftkapazitäten zur Verfügung als üblich. Und wir haben es auch schon diskutiert, es könnte auch noch dazu führen, dass die Steinkohlelieferungen eingeschränkt sind. Also das heißt, entsprechend die Steinkohlekraftwerke vielleicht nicht alle so produzieren können, wie man es ursprünglich geplant hat. Und wenn dann noch ein Teil der Netzreserve, das sind eben diese Kraftwerke, die man vorhält, um hier ja, Netzengpässe auszugleichen, nicht betriebsbereit sind, wenn man sie dann braucht. Also hier hat man bis zu einem Viertel dann angesetzt oder in dem extremsten Szenario sogar die Hälfte. Was wäre dann? Und explizit nochmal dazu, was wäre, wenn ein Viertel bis die Hälfte der süddeutschen Gaskraftwerke nicht zur Verfügung stehen? Also da kam schon einiges zusammen und so, ich denke, der Schnaps obendrauf waren dann nochmal ein paar Gigawatt aus den Heizlüftern, was ja auch durch die Medien ging, dass jetzt alle hier in die Baumärkte rennen und sich Heizlüfter kaufen, um durch den Winter zu kommen. Wenn die dann auch noch alle angeschaltet werden, was wird dann passieren? Und da kann es dann eben so sein oder es passiert dann so, dass wir dann Probleme kriegen. Und zwar insbesondere in Süddeutschland, dadurch, dass hier Netzengpässe sind und wir dann nicht ausreichend Kapazitäten haben für den Redispatch, die nicht entsprechend dann kontrolliert werden können, ausgeglichen werden. Und da werden jetzt eben entsprechende Maßnahmen ergriffen, damit diese nicht so wahrscheinliche, aber sehr kritische Situation vermieden werden kann. Und da ist es so, dass hier entsprechend weitere Leistungen kontrahiert werden, aktiviert werden, mehr aus der Reserve geholt werden, auch geprüft werden, wie entsprechend vielleicht auch die Netze stärker ausgelastet werden können. Und eine Maßnahme, die es natürlich dann besonders in den Medien geschafft hat, war das Thema Kernkraftwerksverlängerung. Verlängerung in dem Sinne von, dass diese Kraftwerke jetzt entsprechend in eine Reserve überführt werden falls sich so eine kritische Situation ankündigt, dass dann im Rahmen des Streckbetriebs sozusagen die dann nochmal zur Verfügung stehen, also aktiviert werden können mit einer entsprechenden Vorlaufzeit. Und das Ganze soll bis Mitte April nächsten Jahres dann gelten. Und das wurde natürlich hoch und runter diskutiert.
Du hast jetzt gerade gesagt, man hat wirklich alles zusammengesammelt, was schief gehen könnte oder die Worst-Szenarien zusammen. Aber das Prickelnde oder das Bemerkenswerte daran war ja, okay, all diese recht unwahrscheinlichen Szenarien oder Optionen, mit denen haben wir ja gerade zu kämpfen. Also ich finde, das war emotional schon irgendwie eine durchaus beeindruckende Geschichte, dass sie gesagt haben, klar, das sind Worst-Case-Szenarien, aber in diesem Worst-Case sind wir ja jetzt gerade im Sommer.
Ja, ja, und also genau, da wo wir jetzt aktuell sind, ist es ja auch so, dass das in einem Worst-Case-Szenario vor 12 Monaten als absolut unwahrscheinlich angesetzt worden ist. Und jetzt sind wir voll mittendrin, also absolut gerechtfertigt, diese, denke ich, Ereignisse mal zu kombinieren, um sozusagen zu schauen, wo stehen wir dann? Weil ich glaube, da wollen wir ja auf keinen Fall hin, dass die Lichter ausgehen mit all den Konsequenzen. Ich meine, ja, viele von uns haben ja den Roman Blackout gelesen. Also das ist natürlich schon sehr, sehr kritisch und deswegen absolut gerechtfertigt, hier mal vom Schlimmsten auszugehen.
Was die emotionale Diskussion dann natürlich noch befeuert hat, war die Diskussion um die Atomkraftwerke und da vielleicht auch als Ergänzung oder als bemerkenswerten Zufall. In der Schweiz hat die Nationale Genossenschaft für Lagerung radioaktiver Abfälle, abgekürzt NAGRA, eine Entscheidung getroffen, wo das Atomendlager der Schweiz stehen soll. Und das soll an der Grenze zu Deutschland stehen, im Gebiet Haberstal in der Züricher Gemeinde Stadel. Das hat natürlich auch für ein bisschen Aufregung gesorgt, aber ist fast untergegangen in der ganzen Diskussion rund um die beiden Atomkraftwerke und wie sinnvoll das jetzt ist oder nicht. Nichtsdestotrotz, diese Entscheidung, und ich finde es irgendwie spannend, auch hier nochmal die Zeithorizonte zu nennen, die Entscheidung ist jetzt getroffen, der Bau soll aber erst 2045 beginnen. Also jetzt wird die Entscheidung nochmal von der Regierung geprüft und dann passieren allerhand Sachen, ich weiß es nicht. Also der Bau für schwach- und mittelradioaktive Abfälle beginnt 2045. Der Bau für die hochradioaktiven Abfälle, der beginnt erst 2050.
Gut, jetzt sind wir beim Thema Klima zum Abschluss. Ich denke, was hatten wir eine nationale Meldung, die ganz interessant war und dann vielleicht nochmal einen Blick aufs große Ganze. Und du bist ja da auch gut involviert im Rahmen von Projekten beim Thema Sofortprogramme. Diesmal kam es aus anderen Bereichen, Verkehr und Gebäude. Was war da die Meldung?
Also es geht um die Sofortprogramme in den verschiedenen Sektoren. Wir wissen, dass im Klimaschutzgesetz die Klimaziele auf die einzelnen Sektoren runtergebrochen werden. Und wenn die Sektoren diese Ziele dann nicht erreichen, dann müssen sie dann im darauffolgenden Jahr ein Sofortprogramm vorlegen, um auf diesen Zielpfad wieder zurückzukommen. Im Jahr 2021 wurden die Ziele im Gebäude- und im Verkehrssektor gerissen. Deshalb wurden für beide Sektoren ein Sofortprogramm vorgelegt. Und das Klimaschutzgesetz sieht auch vor, dass bevor die Bundesregierung dieses Sofortprogramm dann beschließt, ein Expertenrat diese Programme prüfen soll. Und das haben sie getan, haben einen ausführlichen Bericht veröffentlicht und die Ergebnisse für das Sofortprogramm Gebäude sind nüchtern. Sie sagen, die Maßnahmen tragen einen substanziellen Beitrag zur Minderung der THG-Emissionen bei. Das Erreichen der Ziele ist trotzdem noch teilweise wahrscheinlich oder nur teilweise wahrscheinlich. Das Sofortprogramm für den Verkehr hat ein etwas kritischeres Urteil erhalten. Da weist der Expertenrat ausdrücklich darauf hin, dass die vorgelegten Maßnahmen nicht die Ziele erreichen wird, die das Klimaschutzgesetz vorschreibt. Also sehr, sehr kritisch. Dieser Bericht liegt jetzt vor Und die Bundesregierung muss jetzt entscheiden, okay, was macht sie mit diesem Sofortprogramm? Sie sind dazu verpflichtet, ein Sofortprogramm zu verabschieden. Habeck hat gesagt, er hat die Ergebnisse zur Kenntnis genommen und wird die Ergebnisse jetzt in der Ausarbeitung des finalen Entwurfs mit einbeziehen und sagt, diese Sofortprogramme sollen noch im September beschlossen werden, also in den nächsten 2 Wochen. Wir sind gespannt, was da kommt.
Und das Ganze machen wir natürlich, um kritische Entwicklungen im Klima zu vermeiden. Besonders kritisch sind sogenannte Kipppunkte. Das heißt, hier bleibt ein bestimmter Bereich relativ lange stabil und kippt dann sozusagen irreversibel um. Und hier gab es auch eine neue Veröffentlichung vom Potsdam-Institut, wo das sehr schön nochmal dargestellt ist, zu den globalen Kipppunkten mit entsprechenden Aktualisierungen, vor allen Dingen auf der wissenschaftlichen Grundlage von Forschungsergebnissen der Stockholm University. Wir haben das Ganze auch hier nochmal in den Shownotes verlinkt und das Entscheidende ist, dass hier rauskommt, dass bereits bei einem Temperaturanstieg unter 2 Grad Celsius gewisse Kipppunkte erreicht werden könnten. Hier insbesondere das Eisschild in Grönland, die Zirkulation im Labrador und Irminger Meer, das westantarktische Eisschild, Korallenriffe in niedrigen Breiten und das Abtauen der Permafrostböden. Und das kann natürlich dann nochmal zu verstärkenden Effekten kommen und damit hier auch natürlich der Appell, möglichst wirklich unter diesen 2 Grad Celsius, im Idealfall bei 1,5 Grad Erwärmung, das Ganze zu stoppen.
Ja, das ist wirklich sehr anschaulich aufbereitet. Also es wird auch unterschieden zwischen den Kipppunkten, die globale Auswirkungen haben, wie zum Beispiel das Abschmelzen des Eisschildes in Grönland, wo der Meeresspiegel dann wirklich weltweit ansteigt, oder dieses Abtauen in der Permafrostböden in Kanada, die eher regionale Konsequenzen haben. Aber es ist sehr eindrucksvoll und vor allem, man sieht auch, was passiert, wenn wir die 2%, die 2 Grad nicht erreichen, sondern 3 oder 4, dann kommen natürlich immer mehr Kipppunkte hinzu und das ist alles ja schon aufgeschlüsselt mit den entsprechenden Konsequenzen, die das mit sich zieht.
Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.